Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Polen auf dem Klo waren. Falls ja, kennen Sie vielleicht das folgende Problem. Statt so kleinen Figuren an den Türen gibt es da einen Kreis und ein Dreieck. Eins steht für Männer, eins steht für Frauen und ich vergesse einfach original jedes Mal, was ist. Und ich muss dann entweder kurz reingucken, ganz unauffällig, oder einfach warten, bis jemand rauskommt. Eigentlich sollten diese Zeichen, so Piktogramme, ja leicht verständlich sein, ohne Sprache für Menschen von überall. Funktioniert aber in der Praxis halt nicht immer. Gucken wir uns gleich an, was Piktogramme können und wo sie eher für Verwirrung sorgen. Piktogramme, das sind diese kleinen Bilder, die, das ist zumindest die Idee, universal verständlich sein sollen, also auch ohne Sprache. Meistens sind es Strichmännchen, die so Sachen machen. Also super bekannt sind zum Beispiel die Bilder, die der Grafikdesigner Ottel Eichert 72 für die Olympischen Spiele in München entworfen hat. Da sieht man dann ein Männchen zum Beispiel, das in Ball tritt oder ein Männchen mit Bogen oder auch ein Männchen in einem, ich würde sagen, Röhrenrad. Auf jeden Fall so ein Männchen, das leicht schief in irgendeinem Kreis steht. In den meisten Fällen ist da auf jeden Fall ganz gut zu erkennen, um welche Sportart es geht, ganz ohne Sprache auch. Ottel Eicher wäre heute 100 Jahre alt geworden und darum gucken wir uns seine Piktogramme mal genauer an. Mit Martin Mentele, Leiter des Archivs der ehemaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm, zu dem eben auch der Nachlass von Ottel Eicher gehört. Herr Mentele, wie wichtig waren denn Piktogramme in Eichers Werk? Also was haben Sie da an Piktogrammen im Archiv liegen?
Ja, wir haben hier die gesamten Entwürfe im Archiv liegen, die entstanden sind zunächst 1972 für die Olympischen Spiele in München, aber dann auch die Erweiterungen. Es waren ja 76 die Winterspiele in Innsbruck. Auch dafür hat Eicher dann die Piktogramme für die Sportarten, für die Wintersportarten entwickelt. Und im weiteren Verlauf, die Rechte wurden dann an Erkor verkauft, aber sie wurden dann entwickelt, weiterentwickelt. Diese Piktogramme entstanden auch Piktogramme für Skateboard oder andere Trendsportarten.
Wie haben denn diese Piktogramme dazu beigetragen, Orientierung zu geben, Kommunikation ermöglichen mit zum Beispiel den OlympiabesucherInnen, also mit Menschen von überall, die nicht die gleiche Sprache sprechen?
Ja, das war eben Ottel Eichers Absicht. Er sagte, da werden über 30 Sprachen in Europa gesprochen. Es kommen Leute, die weder Deutsch noch Englisch verstehen. Denen muss man Orientierung geben. Und deswegen hat er versucht, er schreibt selber von der größtmöglichen objektiven Qualität dieser Piktogramme, die eben auch auf subjektive oder künstlerische Handschrift komplett verzichten. Und wie ihm das gelungen ist, darüber kann man sich natürlich streiten, aber es hat wohl so gut funktioniert, dass in der Folge der Olympischen Spiele 72 diese Piktogramme zumindest bei Sportveranstaltungen oder auch anderen Sportstätten sehr große Verwendung fanden.
Zumal es ja auch nicht so viele sind, man kann sich auch merken, welches Piktogramm zu der eigenen Sportart gehört. Ich habe auch die meisten, habe ich gerade gesagt, erkannt, aber halt auch nicht alle. Es gibt so zwei, wo Männchen ins Wasser springen, zum Beispiel wo zwei Männchen springen, einmal mit Wasser, einmal ohne. Oder es gibt auch gleich mehrere, die irgendwie nach Tanz aussehen, ohne dass ich jetzt sagen könnte, welche Art von Tanz das ist. Wann funktionieren denn Piktogramme und wo sind die Grenzen? Also wann zeigt sich das zum Beispiel für ein internationales Publikum doch nicht alles so universal verständlich ist?
Ja, ich denke, das hängt stark auch vom Kontext ab. Also wenn ich mir beispielsweise die allgemein bekannten Zeichen anschaue für die Toiletten, also ein männliches Zeichen, ein weibliches Zeichen, dann sehen wir beispielsweise beim Mann, der hat wirklich zwei getrennte Beine. Bei der Frau werden die Beine aber geschlossen gezeigt, nur mit unten auslaufenden Füßchen. Und um das Weibliche zu betonen, hat sie noch einen sehr kurzen, ausbauschenden Rock an. Das ist jetzt schon die Frage, wäre das international heute noch verständlich, weil sich Frauen eben nicht überall auf der Welt in dieser Weise kleiden. Und da ist man gewisserweise geschult oder eben auch durch den Kontext geschult. Und das trifft sicherlich auch auf die von Ihnen erwähnten Sportarten zu, die ich halt nicht erkenne, wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich primär um eine Sportart handeln soll und nicht um eine sonstige Bewegung.
Wo fängt denn diese maximale Reduzierung an, vielleicht problematisch zu werden? Also wenn zum Beispiel, wie auf den Toiletten, Männer der Standard sind oder auf Straßenschildern Männer der Standard sind. Abweichend ist dann die Frau im Rock, Kinder werden mit Mutter gezeigt, nicht mit Vater. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Wo sind denn da Piktogramme? Vielleicht haben Sie da ein Problem? Und welche Gegenentwürfe gibt es vielleicht schon, Piktogramme anders zu zeigen?
Also gerade bei der Unterscheidung der Geschlechter haben wir da sicherlich heute ein Problem, damals sicherlich weniger. Also wie Sie gesagt haben, die Kinder werden immer mit der Mutter gezeigt. Allein diese Zuordnung ist ja schon dann zumindest in Teilen der Gesellschaft fragwürdig geworden. Gegenentwürfe gibt es sicherlich, habe ich jetzt nicht so ganz genau vor Augen. Da müssten wir uns die Zeichen anschauen, die entstanden sind für die Transgender-Toiletten beispielsweise, wo ja teilweise dann auch wieder zurückgegangen wird, dass man eben mit Buchstaben das kennzeichnet und nicht mit Piktogrammen. Aber ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Kontext klar ist. Und innerhalb des Kontextes, da bleibt dann die Verständlichkeit auch gewährt.
Martin Mentele ist Leiter des Archivs an der ehemaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm, zu dem auch der Nachlass von Ottel Eicher gehört. Eicher hat unter anderem die berühmten Olympia-Piktogramme entworfen. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Mit Tanz gegen den Klimawandel. Das ist die Idee des Projekts Environmental Dance, das der Choreograf Christoph Winkler gerade an den Start gebracht hat. Dabei geht es nicht nur um Tanz, sondern auch um Klimadaten oder zum Beispiel den Austausch mit AktivistInnen und TänzerInnen auf der ganzen Welt, weil der Klimawandel ist natürlich ein globales Problem, das sich in vielen, vielen Regionen auf der Welt sehr viel früher deutlich machen wird, als hier in Mitteleuropa oder auch schon sehr viel früher deutlich gemacht hat. Environmental Dance ist also ein Tanzprojekt, aber gleichzeitig auch ein interaktives geopolitisches Datenpool. Es gibt eine Startseite, auf die man klicken kann. Da sieht man so eine Weltkugel, auf der verschiedene Punkte markiert sind, so weiße Punkte. Rechts ist dann eine Leiste, auf der zum Beispiel steht auf Englisch CO2 pro Kopf oder Temperatur. Da kann ich dann die Ansicht ändern. Und wenn ich auf die einzelnen Punkte klicke, dann sehe ich Videos aus den entsprechenden Regionen mit Interviews oder mit Tanz. Ich habe mit Christoph Winkler über das Projekt gesprochen und erste Frage war, was ist denn Environmental Dance für ein Projekt?
Also es ist sozusagen ein Webprojekt, was versucht jetzt Videotanz in dem Sinne sozusagen mit Klimadaten zusammenzubringen. Wenn Sie auf diesen Globus schauen, dann können Sie den drehen und spinnen, das ist so eine 3D-Animation. Und wie gesagt, überall sind diese Punkte und hinter diesen Punkten verstecken sich eben dann immer unterschiedliche Videoarbeiten. Ne? Das sind einmal Interviews mit Leuten vor Ort in den Regionen, dann sind es eben Environmental Dance oder Umwelttanzvideos und dann sind es traditionelle Tänze mit Naturbezug. Also es gibt so drei Kategorien, die das Projekt ausmachen. Und auf der rechten Seite finden Sie dann sozusagen bestimmte Animationen oder Datenvisualisierung von Klimadaten.
Kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf, was man da alles lernen kann und sehen kann und auch was das alles für Tänze sind, die wir da sehen. Aber erstmal natürlich die Frage, also Sie sind ja Choreograf, der übrigt sich die Frage, warum Tanz, aber warum Klimawandel? Also warum wollten Sie genau dieses Thema unter anderem mit Tanz darstellen?
Also es war erstmal die Beobachtung natürlich, dass es im Tanz eine unheimliche große Tradition von Tänzen mit Naturbezug gibt. Also eigentlich in allen Kulturen, es gibt Erntedank-Tänze sozusagen, mit Tiertänzen, Jagd, Übergang ins Erwachsenwerden. Alle Aspekte des Lebens des Menschen in der Natur, in seiner Umwelt werden in Tänzen abgebildet, weltweit. Also es gibt also wahnsinnig viel Material darüber und wir dachten jetzt auch, das wäre eine gute Ausgangslage, quasi auf der Basis dieses Erbes zu schauen, wie kann der Tanz und wie kann auch der moderne Tanz jetzt eigentlich auch so einen Beitrag leisten zu einer vielleicht so einer Art höheren Aufmerksamkeit für Umweltthemen.
Neben dem Tanz ist ja auch die Visualisierung der Daten ziemlich interessant. Ne? Also unter Status Quo zum Beispiel, da kann ich dann verschiedene Infos und Umweltprobleme so ein- und ausblenden. Also schmelzende Schneemasse zum Beispiel kann ich da einblenden. Ich kann mir anderswo die Niederschläge im Zeitverlauf anzeigen lassen. Da sehe ich die Welt dann so ein bisschen, sieht aus wie so ein Eiswürfel, der dann aber mit dem Zeitverlauf immer mehr und mehr Flecken kriegt. Wie sind Sie da vorgegangen bei der Entscheidung, welche Infos Sie wie visualisieren wollen?
Wir haben dort mit der Uni Bern, die haben ein geografisches Institut zusammengearbeitet und dieses geografische Institut hat sogar ein ein sogenanntes M-Lab. Das ist nur dafür da, nach Wegen zu suchen, wissenschaftliche Daten mit Kunst oder sozusagen Normalsterblichen irgendwie auszutauschen und das verständlich zu machen. Und mit denen haben wir das gemacht. Wir haben sozusagen gesucht, welche Daten sind erstmal weltweit vorhanden. Mhm. Ja, das ist doch schon so ein Problem. Also es ist schon so ein bisschen Hardcore-Wissenschaft. Ne? Also ich selber könnte das nur gar nicht, aber die Kollegen haben das dann halt mit so Klimawissenschaftlern, die haben gesagt, okay, damit ihr dort was seht oder damit die Leute auch was sehen, dann müsstet ihr halt eine Anomalie nehmen, ne? Zum Beispiel Temperaturanomalie. Da gibt es einen Referenzzeitraum von 10 Jahren. Der wird dann hochgerechnet auf 150 Jahre. Dann sieht man was. So machen die das und wir haben sozusagen, die haben uns dann beraten, welche von den Daten für so ein Projekt sinnvoll sind, dass jetzt überall auf der Welt quasi Leute, die sich auch den Tanz angucken, diese Daten auch verstehen.
Und wenn wir dann eben auf diese weißen Punkte auf der Weltkugel klicken, dann sehen wir kleine Videos mit Tänzen oder Interviewsequenzen zum Beispiel aus der ganzen Welt. Also da sehen wir dann zum Beispiel einen Aktivisten, der auf den Philippinen sich dafür einsetzt, dass Flaschen aus dem Meer gesammelt werden. Es gibt wirklich Punkte überall auf der Welt und man kann da rumklicken und überall sind so weiße kleine Punkte in Clustern. Und wir sehen natürlich viele, viele verschiedene Tänze, wie zum Beispiel diesen hier aus Kolumbien. Da sehen wir Frauen in bunten Kleidern tanzen, die Körbe in den Händen halten, zum Teil auch von oben gefilmt mit der Drohne, damit man die Röcke eben gut sieht und die Körbe gut sieht, zu dieser Musik. Was sind das für Frauen, die hier tanzen? Was zeigt der Tanz?
Das ist eine Gruppe sozusagen aus Kolumbien, die dort in der pazifischen Kolumbien, so eine afro-kolumbische Kultur oder Minderheit, kann man wohl sagen, und die leben dort in den Mangrovenwäldern und dieser Tanz bildet quasi das Sammeln einer Muschel ab. Und zwar ist das die Piangua und deshalb heißt der Tanz auch Piangua. Und zwar sind die Frauen, sammeln diese Muschel und kochen daraus eine Suppe. Und ist auf der einen Seite verdienen sie sich den Lebensunterhalt und oft für die ganze Familie und auf der anderen Seite macht das eben auch satt. Und diese Region und dieser Tanz soll sozusagen diese Frauen ehren und ihre Arbeit und ihre Bedeutung sozusagen in dieser Kultur. Diese Region ist leider sozusagen von sehr viel Gewalt geprägt und also es gibt so illegale bewaffnete Banden. Gerade diese Gruppe oder die Eltern dieser Gruppe wurden sozusagen drei Wochen nach dem Fertigstellung des Videos von diesen Banden aus ihren Dörfern vertrieben. Ja. Also das macht diesen Tanz jetzt sozusagen, obwohl er so schön ist und so auch gut gefilmt, also so sehr ambivalent. Also es ist tatsächlich eine reale Gefahr dort.
Ja. Wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Also wie ist da die Verbindung?
Also es sind meistens Narcos, ne? Also die bauen dort, die machen dann entweder illegales Goldschürfen, wo sie natürlich die ganze Wasserkultur zerstören. Oder sie vertreiben eben real die Menschen aus ihren Dörfern und bauen sozusagen dann illegale Substanzen auf diesen Feldern an. Also die ganze Kultur ist sozusagen ein strategisches Faustpfand in den Händen dieser Gruppen. So, und das trägt sozusagen nicht gerade zur Stabilisierung des Ökosystems bei. Mhm. Ne?
Ein anderes Beispiel, das Sie uns geschickt haben, von dem Sie gesagt haben, ist eines der besten Beispiele, die am besten zeigen, was das Projekt kann, ist aus Uganda. Da tanzen die TänzerInnen, wie das aussieht, auch in so Körben, in so ganz großen Ganzkörperkörben, haben Paddel in der Hand und sie sind erst am Ufer und dann gehen sie immer weiter ins Wasser. Was ist da die Geschichte?
Im Prinzip sind das sozusagen Fischkörbe, den die traditionellen Fischer quasi am Viktoriasee den Fisch fangen. Also es sind so wie eine Art Reusengröße. Ne?
Und also es ist die Originalgröße?
Es sind die Originalgrößen, es sind auch die originalen Körbe. Mhm. Ne? Quasi die Idee war, da der Victoria Lake ja extrem überfischt ist und mit Ufererosion und mit Algen, also weil er einfach zu sehr genutzt wird, quasi aber trotzdem die Lebensgrundlage für viele Länder, die dort Anrainer sind, sozusagen, die da drumherum liegen, bildet, war es sozusagen, sich selbst in die Position des Fisches zu geben und quasi den Weg der Menschen in den Victoria Lake zu machen und eben zu sagen, also wenn der See weg ist, wenn der Fisch weg ist, dann sind wir auch gefangen.
Wo soll es denn noch hingehen mit Environmental Dance? Also was sind da Ihre Ziele, politisch und auch künstlerisch?
Ja, also wir versuchen jetzt erstmal weiter bekannt zu machen. Ne? Also das Ziel ist natürlich schon der Globus. Let's fill the globe with dance. Also lass uns diesen Globus mit Tanz füllen. Es gibt noch sehr, sehr viele Regionen. Wir hoffen natürlich, dass jetzt auch größere Tanzcompanies damit vielleicht einsteigen, die über eigene finanzielle Mittel verfügen und dass das Ganze sozusagen schon so von einem Statement der zeitgenössischen Tanzszene für Klimawandel wird. Das ist schon das Ziel, ja.
Christoph Winkler ist Choreograf und macht auf der Seite Environmental Dance mit Interviews, Tanz und interaktiver Datenvisualisierung auf den Klimawandel und seine globalen Folgen aufmerksam. Gibt wirklich viel zu sehen und zu klicken auf der Seite environmentaldance.com. Gucken Sie mal rein. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Grafschaft Essex liegt nördlich von London. Küstengegend, gilt als spröde, kalt und eher unspektakulär. Aber in Essex soll es eine mysteriöse Seeschlange geben.
A sea creature has been spotted.
Is there something out there?
That's what I'm here to find out. I've done some research.
Into a mythical beast?
Not mythical, real.
The serpent is an invention. A symptom of the times we live in.
So you're against progress?
Das war ein Ausschnitt aus Die Schlange von Essex, neue Serie, die heute startet. Wir haben unter anderem gehört Claire Danes als moderne Witwe aus der Stadt, die in Essex nach dieser Schlange sucht, nach der mysteriösen, und Tom Hiddleston als Pastor. Die Geschichte spielt im Jahr 1893 in einem kleinen Fischerort. Stefan Mesch hat die gesamte Serie für uns schon gesehen. Und Stefan, die Serie heißt im Original The Essex Serpent. Da denkt man nicht nur an Drache und Monster, vielleicht an Nessie, sondern auch an das Tier in der Bibel, die Schlange, die verführt. Worum geht's in der Serie? Welche Monster lernen wir kennen? Wer verführt da wen?
Das will ich nicht verraten, aber genau, es geht sehr um Verführung und Versuchung und Religion. Also Claire Danes spielt diese Witwe, Cora, und die hat in der Ehe häusliche Gewalt erfahren. Sie ist traumatisiert und war immer ganz still und abwartend, und jetzt darf sie raus zum ersten Mal laut sein und reisen. Das heißt, 70 Jahre vor Cora hat Mary Anning, das ist eine reale historische Person, Fossilien gesucht und gefunden, zum Beispiel einen Seesaurier, den Plesiosaurus. Und weil in diesem Fischerdorf jetzt Leute verschwinden, denkt sich Cora, okay, ich finde einen lebenden Saurier. Die Serie lässt jetzt aber recht toll, recht lange offen, ob hier eine Privatgelehrte irgendwie zur Entdeckerin und Pionierin wird oder ob einfach eine privilegierte und anstrengende und ahnungslose Reiche in diesem Dorf überall aneckt und nichts versteht, gar nichts verstehen muss, weil sie halt reich ist und alle zweifeln, ist die hier, um unseren Dorfpfarrer zu verführen?
Ah, da ist die Verführung. Wie wird denn die Geschichte erzählt? Also in welchem Ton? Ist das Mystery, Krimi, Liebesgeschichte?
Das ist der große Reiz, das ist der Spaß, das will ich auch nicht verraten, weil man fragt sich echt am Anfang so, ja, sind wir hier irgendwie bei Der Weiße Hai mit viktorianischen Figuren oder wird das gleich wie bei Akte X, so Mulder und Scully jagen die Wasserschlange in einer Landschaft wie beim Schimmelreiter, oder ist es doch einfach nur eine Romantik-Schmonzette? Also richtig tief um Religion und Empirie und Epistemologie geht es nicht immer, aber so ein unverschämter, viel jüngerer Herzchirurg zum Beispiel ist in Cora verliebt, und Cora hat eine Bedienstete, die Sozialistin Martha, und Martha könnte lesbisch sein. Und die ist auch in Cora verliebt. Das heißt, Claire Danes spielt all diese kleineren Figuren zwar an die Wand, aber das bleibt super interessant, weil das viktorianische England ja erstmal super gestrig wirkt und voller Verdrängung, aber so viel Fortschritt passiert und halt 5, 6 liebeswilde Figuren dauernd überraschende Dinge tun und glauben. Also überraschend moderne Positionen teilen und dann halt wieder doch gestrig wirken, wie aus so einem schlechten Schmöker.
Gutes Stichwort. Die Schlange von Essex basiert ja auf einem Roman von Sarah Perry, war 2017 ein Riesenbestseller. Was müssen wir wissen über diese Vorlage?
Ja, die Autorin ist sehr christlich aufgewachsen und hat deshalb fast nur Klassiker lesen können, und sie mag altmodische Dinge. Und ich glaube, die Essex Serpents, das kam so gut an, das Buch, wegen der überkandidelten, so ein bisschen pseudo-altmodischen Sprache, wie aus der guten alten Zeit. Doch Sarah Perry sagt auch, Victorians are modern people. Das war alles schon da damals. Feminismus, OPs am offenen Herzen, Psychoanalyse, sozialer Wohnungsbau. Ihr werdet überrascht sein, wie heutig die Themen sind und wie heutig viele Figuren entscheiden. Und in der Serie funktioniert es halt als großes Spannungsfeld. Also wie modern, wie selbstreflektiert kann so eine reiche Cora handeln? Aber schon der Dorfpfarrer ist mir so ein bisschen zu dürftig und zu flach. Und wer jetzt irgendwie wirklich überraschend frische Dorfklassiker-Romane sucht über Glauben und Sinnlichkeit und Übersinnlichkeit, im Lieblingsbuch von mir ist Glastonbury Romance von John Cooper Powys. Das ist von 1932 und das fand ich um Welten frischer. Also ich glaube, viele reale Bücher vor 150 Jahren waren da eigentlich schon weiter.
Okay, sprechen wir vielleicht doch lieber weiter über die Serie, die jetzt startet, als das Buch. Fazit also, schlechtes Buch, gute Serie?
Ja, naja, also die Serie ist schon gefilmt wie so ein Ostermehrteiler im NDR, so Spuk in Husum oder so. Also da ginge echt mehr in Sachen große Bilder. Aber so 6 bis 8 Folgen sind eigentlich ein super Format, um so eine Buchvorlage mal so richtig durchzuarbeiten. Und die Drehbücher sind liebevoller, die Figuren schon viel besser als halt dieses Buch am Anfang. Also Cora Stone zum Beispiel entspricht dem Buch dem Klischee von einer autistischen Figur. Und Sarah Perry fällt dazu nur ein, oh je, mein Junge, der will nicht in den Arm genommen werden. Liebt er mich überhaupt? Liebe ich den so richtig? Also falls sich die Autorin irgendwie mit Autismus beschäftigt hat, ich sehe es nicht. Und in der Serie ist das schon viel respektvoller. Es ist nur anstrengend für mich, die Serie, die echt alles immer so ein bisschen besser machen will oder neu denken will, zu sehen und zu merken, okay, es geht irgendwie um Autismus und irgendwie um sozialen Wohnungsbau, aber so halb. Also die Serie überrascht mich bei den Themen, bei der Gewichtung, beim Durcheinander, aber vieles wirkt auch ganz schön random. Also warum erzählen die das? Und die Antwort ist, weil sie versuchen, schlechte Grundideen aus einem, finde ich, recht schlechten Buch gut genug zu ändern und hochzujessen, dass sie damit Emmys gewinnen können. Und da kann ich schon sagen, aufregend, das ist ja eine ganz schräge Mischung, aber ich kann halt auch sagen, liebes Filmteam, ihr pumpt Geld rein, ihr baut einen Palast, aber auf einem Fundament, das nicht richtig trägt. Also was mit der Schlange ist, wird alle enttäuschen, glaube ich. Oder der Klimax der Liebesgeschichte, der wird auch alle enttäuschen. Und ich glaube, so schräge große Serien gibt es oft nur, weil es schräge, erfolgreiche Buchvorlagen gab. Aber hier sind halt zu viele Plotverläufe einfach zu lieblos und viel zu beliebig.
Vielleicht hört da jemand zu aus dem Filmteam. Die Schlange von Essex läuft ab heute bei Apple TV Plus. Die ersten beiden Folgen gibt es jetzt schon online, die nächsten 4 dann wochenweise. Stefan Metsch hat die Serie für uns gesehen. Vielen Dank.
Gerne.
Diese Woche wurden in den USA die GewinnerInnen des Pulitzer-Preises bekannt gegeben. Das ist der Journalismuspreis in den USA. Es gibt auch noch andere Kategorien für Literatur oder Musik zum Beispiel, aber unter anderem geht es eben um herausragenden Journalismus. Und in der Audio-Kategorie gab es dieses Jahr eine kleine Überraschung. Der Preis für Audio-Reporting geht an Futuro Media, das sich für diverses Storytelling einsetzt. Ausgezeichnet wurde dieser Podcast hier, Suave, in dem es um einen Mann geht, der als Jugendlicher zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und auch um die Journalistin, die über Jahrzehnte immer wieder mit Suave im Gefängnis telefoniert hat.
Hey Suave.
Hey Maria, how you doing?
Suave, is it okay if I record this conversation?
Oh sure, absolutely.
I guess they record every single phone call that you ever make, right?
It won't be the first time.
Ausschnitt aus Suave, ein Podcast von Futuro Studios, frisch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Journalistin Sham Jaff ist nicht erst seit dem Pulitzer Fan von Futuro. Und bevor wir uns genauer angucken, was das für ein Studio ist, sprechen wir doch erstmal über den Podcast, der hier ausgezeichnet wird. Wie wird die Geschichte dieses Mannes von Suave erzählt? Wie geht der Podcast daran?
Ja, also im Mittelpunkt des Podcasts da steht der aus Pennsylvania stammende David Luis Suave González. Also sein ganzer Name ist David Luis González, aber er hat den Namen Suave. Der wird 1988 des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Und damals war er noch Jugendlicher, 17 Jahre alt und wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Und einige Jahre später, so 5 Jahre später, 1993, trifft er auf Hinojosa, also Maria Hinojosa, die Reporterin, die Journalistin, die eben diesen Podcast mitmoderiert, neben der Produzentin Maggie Freeling. Und 1993 treffen sich die zwei. Damals ist Hinojosa eher so eine Nachwuchsreporterin beim Radio, aber Suave hört sie die ganze Zeit im Radio und sagt im Gefängnis, sagt dann so, ich würde so gerne, dass sie mal eine Rede hier hält. Und dann kommt auch Maria Hinojosa ins Gefängnis und hält dort eine Rede in der Greater Ford State Correctional Institution in Pennsylvania. Und Suave stellt sich vor und sagt, wie kann ich denn helfen? Und stellt sich sozusagen als Kontakt vor, als Informant für Maria Hinojosa. Und Maria Hinojosa sagt so, ich habe da jemanden, der innerhalb des Strafvollzugssystems in den USA ist und der könnte mir vielleicht ein paar Insider-Infos geben und so bleiben sie beiden in Kontakt.
Eine Sache, die Suave macht, der Podcast, ist ja auch diese besondere Verbindung darstellen zwischen der Journalistin und eben ihrem erstmal nur Informanten. Also sie schreibt ihm zum Beispiel Geburtstagskarten, da lernen wir irgendwann, das ist ihm wahnsinnig wichtig. Was zeigt diese Dynamik zwischen den beiden?
Maria Hinojosa ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Journalismus auch einfach mit dem Herzen geführt werden kann. Also man kann eine super, sie sagt selber immer wieder, man kann eine super kritische Journalistin sein, aber man kann trotzdem mit dem Herzen in eine Sache rangehen, an ein Thema ran, rantasten und so ein bisschen die Menschlichkeit, das Menschliche an einer Geschichte rausholen, anstatt immer irgendwie immer oben auf dieser Vogelperspektive, auf der erklärerischen, sehr ja so beschreibenden Perspektive zu bleiben und da eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, das bereichert den Journalismus nur noch.
Futuro ist aber ja nicht irgendeine Produktionsfirma, sondern sie will ihre Geschichten mit einem ganz besonderen Blickwinkel erzählen. Was macht das Studio denn so besonders? Welche Geschichten erzählt Futuro für welche Zielgruppe, aus welcher Perspektive?
Ja, Futuro Studios ist so eine neue Kreativabteilung von der Futuro Media Group. Das ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die eben Multimedia-Journalismus produziert. Also sie machen jetzt nicht nur Sachen fürs Radio oder für Podcasts oder was weiß ich, auch manchmal so Netflix-Kollaborationen. Und für sie ist es super wichtig, dass die kulturelle Vielfalt der USA beleuchten und ihr eine kritische Stimme verleihen. Das heißt, es geht vor allem um Geschichten, um Stimmen, um Perspektiven, die von Mainstream-Medien in den USA oft übersehen werden. Und das ist so ein bisschen ihre Arbeit, die sie da machen und versuchen damit wirklich weltweit führenden Medienunternehmen zusammenzuarbeiten, um tolle Sachen zu produzieren, die die Erfahrungen von Latinx, schwarzen Menschen und ImmigrantInnen in den Mittelpunkt stellen.
Ein anderer Podcast neben Suave, der dieses besondere Storytelling und diesen Fokus von Futuro ganz gut zeigt, wie ich finde, ist Anything for Selena. Da geht es um die Musikerin Selena in den USA und in Mexiko war sie unglaublich berühmt. Und der Podcast macht unter anderem zwei Sachen, die ganz interessant sind. Es gibt ihn zum einen auf Englisch und auf Spanisch mit nicht dem gleichen übersetzten Content, sondern eben verschiedenen Sachen auf verschiedenen Sprachen. Und die Moderatorin verwebt ihre eigene Geschichte mit der von Selena. Was erzählt Anything for Selena?
Oh, ich habe Anything for Selena geliebt, dass ich das gehört habe. Die Journalistin und der Host des Podcasts ist Maria Garcia. Und Maria Garcia hat eine sehr besondere Beziehung zu Selena, denn sie war 9 Jahre alt, als Selena damals ermordet wurde. Und sie hat an der US-mexikanischen Grenze damals gelebt. Und 25 Jahre später geht dann eben Maria Garcia auf die Suche danach, was es bedeutet, Selena zu lieben, zu trauern, sich an sie zu erinnern. Und es wird so eine sehr persönliche Reise und irgendwie auch eine sehr politische Geschichte über was Selenas Vermächtnis ist, aber auch was es bedeutet, in Amerika zu sein oder dorthin zu gehören. Und ich muss ehrlich sagen, also es gab auch so ein paar Episoden, wo ich echt ja, so ein paar Tränen hinterlassen hatte. So.
Was bedeutet denn der Pulitzer-Preis jetzt gerade für Futuro? Was bedeutet das für die Medienlandschaft in den USA?
Ich fand es so toll, als Maria Hinojosa eben dieses total emotionale Video gepostet hat auf Instagram, wo sie das so, also so angekündigt hatte, dass sie das gewonnen hatten. Und sie sagt dann auch so, ja, dass unser Podcast, der sich mit Menschen beschäftigt, die oft vergessen werden, nur weil sie hinter Gittern sitzen, anerkannt wird, ist eine außergewöhnliche Leistung. Also sie sagt vor allem, es ist nicht nur ein Gewinn natürlich für Futuro Media, es ist vor allem ein Gewinn dafür, dass, für eine Reform des Jugendstrafrechts. Das sagt auch Suave in einigen Interviews und sagt so, ab jetzt können wir nicht mehr abstreiten, wir können es nicht mehr ignorieren, dass es in den USA eine Reform des Jugendstrafrechts braucht und dass die unbedingt notwendig ist. Also der Gewinn ist irgendwie so auf vielerlei Ebenen sehr wichtig.
Futuro Media Produktionsfirma mit Fokus auf diverses Storytelling, vor allem Geschichten, die im Mainstream eben noch nicht so vorkommen, bekommt in den USA jetzt den renommierten Pulitzer-Preis für, wie wir eben gehört haben, den Podcast Suave. Den anderen Podcast, über den wir gesprochen haben, der heißt Anything for Selena und Shamjaf hat das für uns eingeordnet. Vielen Dank.
Sehr gern.